Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und für sich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und für sichs und in der dritten Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Niki Hegele, Kernteammitglied beim An und für sich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, wie Niki Impro 10 Tage lang in schwindelerregender Höhe gemacht hat, was LehrerInnen und ImprovisateurInnen voneinander lernen können und wo Gerald die Grenzen der Improvisation sieht und sie dank Niki zum Schluss auch findet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Heute unterhalte ich mich mit einem meiner ältesten Impro-Kollegen, mit dem ich so viele verschiedene Erfahrungen in der Impro habe teilen dürfen wie mit fast niemandem. Heute bei mir zu Gast Niki Hegele. Hallo.
Hallo.
Niki ist inzwischen zarte 46 Jahre alt, ein ausgebildeter Sekundarlehrer und seit 2013 beim An und für sich. Er hat eine große, lange Karriere beim An und für sich gemacht. Er hat als Improvisateur begonnen, war dann Leiter des Bereiches Engagements, war künstlerischer Leiter und 5 Jahre lang Co-Geschäftsführer des An und für sichs. Impro hat er unter anderem bei der Gruppe FCZ, das Freie Theater Zürich, das es leider nicht mehr gibt, gemacht und ist neben dem An und für sich immer noch aktiv bei Harry Olli und sprengt dort die Grenzen der Improvisation 1 bis 2 Mal pro Jahr. Aus meiner Sicht ist er einer der pursten Impro-Spielerinnen und Impro-Trainerinnen, die ich kenne, vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Ja, Niki. Du guckst ein bisschen, jetzt sagen wir mal, komisch aus der Wäsche, wenn ich das so vorlese, was ich da aufgeschrieben habe. Was geht dir durch den Sinn?
Ja, ich habe mich gerade gefragt, was du meinst, wenn du von der pursten Impro-Persönlichkeit redest. Das ist ja so ein spannendes Adjektiv, wenn ich gerade so überlege.
Ich habe dich ja ganz oft schon den besten Impro-Spieler, den ich kenne, genannt. Und ich hatte immer das Gefühl, das sei dir unangenehm. Ich glaube das immer noch. Und ich habe mich dann gefragt, was macht denn das Beste aus? Und wenn ich dich auf der Bühne und auch abseits, wenn wir philosophisch über Improvisation oder wenn wir Entscheidungen zur Impro fällen, erlebe, dann bist du jemand, der am nächsten an das Intuitive, Spontane, Follow the Fear, geh dahin, wo du noch nie warst, hingehst und bereit bist, immer wieder zu gehen und das aber schaffst, das unterhaltsam zu machen. Und das meine ich mit dem Pursten. Und das Purste war jetzt nur Synonym für, aus meiner Sicht, den besten Impro-Spieler, den ich kenne.
Okay, ja, spannend. Pur ist ja, das ist cool. Also ich denke, da hast du recht. Mich interessiert genauso, dass der Approach zu wie funktioniert Impro und wo können wir uns da immer wieder herausfordern. Und Impro in seiner pursten Form zu spielen, ich glaube, das ist schon für mich ein Ziel, immer wieder.
Voll. Deswegen ist ja auch kein Wunder, dass deine aktuelle Position beim An und für sich die des Leiters Impro for Life ist, wo ich glaube, da ist es sehr pur. Oder wir gehen damit noch mehr als im Impro for Business, wo es um die Angewandten geht, geht es eher um das wirklich, wie kann man Leben besser machen durch Impro. Und da geht es dann um die ganz puren Dinge der Impro, nicht nur um die anwendbaren Dinge. Mal gucken, vielleicht geht es ja im heutigen Podcast auch ein bisschen darum. Denn für die treuen Hörer dieses Formates, dem One-on-One-Format in der Impro-Lounge, wissen, dieses Gespräch wird aus 3 Teilen bestehen. Ich werde erst einen kleinen biografischen Teil machen, wo ich versuchen werde, euch den Niki ein bisschen näher zu bringen. Dann habe ich eine Frage oder ein Thema mitgebracht, das ich gerne mit dem Niki diskutieren möchte, das er noch nicht kennt. Und zum Schluss hat er noch ein Thema mitgebracht, das ich noch nicht kenne, das wir diskutieren. Ob Impro for Life ist, werden wir sehen. Nun wollen wir loslegen. Niki mit dem biografischen Teil. Hier kommt die erste Frage. Niki, seit wann machst du Impro?
Also, ich mache Impro, jetzt müssen wir das ein bisschen aufteilen. Ich glaube, es gibt so 2 Antworten auf diese Frage. Die Form von Impro, wie wir sie da auf der Bühne machen, wo ja sehr auch praktisch von Impro, wo vom Keith Johnstone, also Theatersport, auch Maestro, das mache ich seit 2006. Dort habe ich das kennengelernt und angefangen, bin in einem Kurs und das ist jetzt, ja, ein bisschen mehr wie 18 Jahre. Und wenn der zweite Teil von der Frage ist, seit wann mache ich Impro? Ich glaube, ich bin schon immer mega am Improvisieren gewesen und ich habe so mit Theater, habe ich so den Impro-Teil, also ich habe Theater mit 15 angefangen, in der Schule, im Gymi. Und dort habe ich das immer sehr cool gefunden und dort haben wir ganz viele verschiedene Formen von Improvisation gemacht, wo jetzt aber nicht genau das ist, was man da auf der Bühne macht, sondern mehr so der Weg zum zum Beispiel auch etwas zu erstellen, also Material zu erzeugen oder aber einfach den Ausdruck zu finden. Und das mache ich schon recht lange jetzt. Also wenn du jetzt richtig zurechnest, wäre es dann 15 minus 6, also 31 Jahre. 30 Jahre.
Hast du mir nicht auch mal erzählt, dass für dich die Pfadi Impro war?
Ja, das kommt noch oben drauf, genau. Also die Pfadi hat man natürlich, dort bin ich seit dem 6. Lebensjahr, habe ich Pfadi gemacht, bis etwa 20 oder so. Und dort ist natürlich Impro machen, vor allem in der als Pfadi-Leiter. Dort hat man natürlich auch viele so Sachen, wo man eben am Samstagnachmittag irgendetwas macht und dann Figuren spielt. Und die sind natürlich brutal improvisiert gewesen. Und ja, dort natürlich. Von dem her, also das ist schau. Etwa mit 15 bin ich 16 Pfadi-Leiter geworden und dann hat das angefangen.
Voll. Wir haben ja auch sehr viele oder einige Leute in unseren Kursen, die Pfadi-Background haben. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz oder hier in der Region verbreiteter ist als da, wo ich herkomme, aber also ich habe in Deutschland nie so viele Menschen kennengelernt, die da Pfadi waren, wie hier im Umfeld von An und für sich.
Ich glaube, es ist schon recht erfolgreich gewesen, zeitlang dann wieder nicht mehr, aber ich glaube jetzt wieder mehr. Also es ist schon so eine Form von, was ich noch cool finde, Pfadi, eben, das hat nicht so den rein kompetitive Charakter, wie jetzt zum Beispiel ein Sport kann sein, sondern es ist einfach so ein bisschen ein Auffangbecken für jeden, der so einfach etwas will machen und rausgeht und miteinander etwas erleben, wo jetzt aber nicht unbedingt die Leistung im Vordergrund steht, sondern einfach, dass du da bist. Mhm. Und das habe ich eigentlich immer sehr cool gefunden.
Cool. Also seitdem du 15 bist, also seit fast 31 Jahren, beschäftigst du dich auf eine Art und Weise mit Improvisation. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Warum machst du denn Impro? Und jetzt würde ich mal am Anfang mit dem unterhaltsamen Impro-Theater anfangen. Vielleicht kannst du dann erweitern, aber warum machst du Impro?
Ja, ich glaube, also es macht mir immer noch extrem viel Spass. Das ist mal das erste Ding, wo ich finde, es ist einfach freudvoll zum Impro machen. Es ist überraschend. Es ist für mich auch jemand, wo jemand ist, der sehr auch immer wieder neue Sachen möchte und braucht und sucht, ist es eben perfekt, weil eigentlich genau das, es stimuliert mich immer wieder optimal, weil ich werde ja schon besser und ich weiss irgendwie, ich habe mehr Mittel, aber ich weiss nie wirklich, was kommt. Und das macht den Überraschungseffekt und das Nicht-Wiederholbare, das finde ich mega cool. Mhm. Und dass es ein bisschen gefährlich ist, in Anführungszeichen, dass du eben kannst scheitern, dass du musst irgendwo ein Risiko eingehen, das finde ich die Faszination von Impro auf der Bühne. Und die direkte Beziehung zum Publikum, die ist, glaube ich, einzigartig bei uns, dass wir sozusagen etwas machen, das Publikum reagiert und die Reaktion wiederum beeinflusst uns auf der Bühne. Das hast du sonst weniger. Also vielleicht im Sport noch, wenn du jetzt irgendwie im Watt spielst, in einem Stadion und alle pfeifen dich aus, das wird den Einfluss haben. Und so bei der Kunstform, also jetzt glaube ich im Theater, sonst hast du das vielleicht ein bisschen, aber natürlich viel weniger als mir.
Wie die Emilia uns mal beigebracht hat, die autopoetische Feedbackschleife. Autopoetische
Feedbackschleife,
genau. Das ist die Reaktion auf die Reaktion auf die Reaktion. Ich möchte mal nochmal zum ersten Teil zurückkommen. Wenn ich dich fragen würde, was war ein Moment in deiner Impro-Karriere, wo du richtig gescheitert bist? Was käme dir da in den Sinn?
Ich sehe das vor allem so in meiner Anfangszeit, wo wir so Theaterspur gespielt haben mit der Gruppe, die du erwähnt hast, FDZ. Und dort habe ich das immer extrem gut machen. Und bin oft daran gescheitert, das gut zu machen, beziehungsweise ich bin an meinem eigenen Anspruch gescheitert. Und habe dann die Momente gehabt, wo ich eben am nächsten Morgen irgendwie aufgewacht bin, unter der Dusche gestanden bin und dann so der Moment von so, was habe ich dort gemacht? Und dass es fast Scham war über eigene Sachen und ich hätte noch das sollen machen und ich hätte noch das sollen. Wo einfach für mich ein Scheitermoment ist, im Sinne von, hey, lass es doch einfach so sein, lass es so gut sein, wie es ist. Und dort habe ich aber auch sehr viel gelernt über mich selber, über meine Ansprüche, über wie gut ich es machen, über Perfektionismus, wo mir das eins zu eins gespiegelt hat, wo ich dann mit der Zeit wie besser können Frieden schliessen damit. Mhm. Und darum, ich immer wieder scheitere, Sachen in dem Sinn in Anführungszeichen nicht funktionieren, aber sie sind nicht mehr so schlimm wie dort. Aber dort bin ich, habe ich es noch richtig schlimm gefunden. So unter die Momente, wo es «Ah!» Und das hat immer weh gemacht.
Mhm. Cool. Niki, dritte Frage. Was ist deine All-Time-Lieblingsshow?
Oh mein Gott. All-Time-Lieblingsshow.
Wenn ich das meine, ich meine das Format. Es ja, muss nicht eine individuelle Show sein.
Ja, klar, ja. Mhm. Klar. Ein Format, das ich All-Time-Lieblingsformat nenne.
Niki liebt es, sich so festzulegen auf einzelne Dinge.
Ja, das ist wirklich noch schwierig. Also, es gibt viele, die mir durch den Kopf durchschwirren, natürlich. Und ich sage jetzt einfach auch eins, was wir jetzt gerade aktuell nicht mehr spielen, aber was ich immer extrem cool gefunden habe über lange Jahre, ist eigentlich das Impro-Musical Jetzt gewesen. Weil das so die Sachen vereint, die ich cool finde. Es ist ein narratives, eine Langform, eine Geschichte, die man zusammen muss erfinden. Ich finde das schwierig. Das ist jetzt so im Vergleich zu Kurzformen-Szenen spielen, das ist so nach 2-3 Minuten vorbei und du musst so 90 Minuten eine Geschichte zusammen kreieren mit 4 verschiedenen Köpfen oder 5, je nachdem. Und dann noch die Musik, die oben drauf kommt, die das Ganze noch emotional macht, die das Ganze noch so musst erzeugen auf einen Moment. Und die Mischung bei Jetzt habe ich immer sehr, sehr cool gefunden, weil das, ja, es hat herausgefordert. Immer. Und natürlich nach 10 Jahren Spielen bin ich einer von denen gewesen, der gesagt hat, komm, hör doch mal auf damit. Weil ich habe gemerkt, dann, also nach 10 Jahren ist auch so, hey, ich glaube, ich habe jetzt gecheckt, wie das Format funktioniert und jetzt können wir uns wieder mit etwas Neuem herausfordern. Ich finde aber, das so insgesamt ist lang mein All-Time-Favorite gewesen.
Mhm. Cool. Ich habe noch so eine All-Time-Favorite-Frage. Was war dein Lieblingsmoment im An und für sich?
Jetzt kommt mir der spontan. Ich glaube, es gibt extrem viele coole Momente, die ich erlebt habe im An und für sich. Wir hatten aber mal so ein Engagement gehabt, wo ich Engagementleiter war. Da sind wir 10 Tage lang haben wir in Grindelwald auf der Pfingsteckbahn haben wir ein Impro-Krimi gespielt, jeden Abend. Und das war immer so, wir haben den improvisiert. Das ist Simon, der Frank und ich, sie haben dort gespielt. Und einen Musiker haben wir dabei gehabt. Ich glaube, es sind zwei, die sich abgewechselt haben. Und dann haben wir eigentlich die Zeit dort oben, das ist so ein Moment, den ich eigentlich mega cool gefunden habe. Weil wir haben eigentlich nichts anderes zu tun gehabt, als am Abend den Krimi zu spielen. Und unser Tagesablauf war immer so, am Morgen aufstehen, dann haben wir so können in einem Hotel essen, wo so uns gesagt hat, da gibt es Mittag. Dann ist es wie so eine, ist ein bisschen wie Ferien gewesen mit Arbeiten. Und es war auch herausfordernd gewesen, weil wir haben 10-mal müssen einen Krimi machen und man hat ja natürlich irgendwann gedacht, ah ja, so muss es sein, das ist die Messlatte und du musst immer wieder frisch sein und sich dort immer wieder täglich neu zu inspirieren, zu motivieren. Und das hat funktioniert. Und das war cool, eine sehr, sehr lässige Erfahrung. Und auch so in dieser Seilbahn drin. Es, ist ja dann, es hat ja so einen Maschinenraum gehabt. Wir haben im Maschinenraum gestartet in der Regel. Und dann hat man können so die Seilbahn, also den Backstage von einer Seilbahn brauchen. Und natürlich ist man dann auch noch mit allen Zuschauern raufgefahren. Und da hat es einfach sehr, sehr viele schöne Momente drin gegeben, die ich so als Erinnerung sehr schön finde. Ja.
Waren da Menschen dabei, die wiedergekommen sind, um das sich mehrfach anzuschauen?
Hat es auch gegeben. Es war aber sehr beschränkt gewesen, der Platzzahl natürlich, weil man hat alle müssen ja ein Bändchen aufbringen. Es waren aber um die 30 Zuschauer gewesen, oder 35. Und Es hat aber auch Leute gegeben, die wiedergekommen sind. Mhm. Genau. Und wir haben jeden Tag am Abend das Gleiche gegessen. Das war auch noch so etwas. Wir haben nämlich, wir haben noch müssen helfen, so nach der Show haben wir noch geholfen, beim so Servieren von so Essen für die Zuschauer. Und da hat es immer so Würste gegeben und ein Käsebrätel. Das ist so ein Brot mit so Raclette-Käse oben drauf. Und ich habe jeden Tag so eine gegessen, plus so eine Wurst. Und ich habe das auch angesagt von Anfang an, dass das passiert. Und dann habe ich einfach jeden Tag ein Käsebrätel gegessen.
Ja, man muss zugeben, wir waren schon an verrückten Orten mit Impro. Gerade letzte Woche auf einem Tennisplatz. Ja. Wir waren schon in einem AKW drin. Mhm. Wir haben auch mal, wie lange waren wir auf Start? Da waren wir 3-4 Wochen nonstop.
Mit dem Impro-Summer. Genau, das sind, glaube ich, 2 Wochen hintereinander. Und dann nochmal das Jahr vorher. Also wir sind mehrfach da oben gewesen.
Wie gesagt, wenn ihr uns buchen möchtet, wir kommen fast überall hin. Wir waren schon auf Booten. Wir können fast überall eine Show machen.
Also unter Wasser wäre vielleicht noch so etwas. Wenn jemand so ein U-Boot hat oder so eine Unterwasserstation, da könnte man noch spielen.
Da wäre ich voll dabei. Wäre mir viel lieber als sehr weit oben. Das würde mir viel mehr Angst machen. Ja, also ruft uns an. 044-576-6222. Dort könnt ihr uns anrufen und uns buchen, zum Unterwasser-Impro zu spielen. Niki, wir kommen zur 5. Frage. Noch so eine. Ich bin gespannt, wie die für dich ist. Ich habe sie auch in Großbuchstaben geschrieben. Was ist die eine Impro-Weisheit?
Was ist die eine Impro-Weisheit? Es gibt ja immer nur eine von denen, natürlich. Nein, wenn ich das jetzt müsste abbrechen, was ist sie? Es ist, was es ist.
Magst du das ausführen? Es ist, was es ist.
Für mich ist es so, dass es ist, was es ist, ist eigentlich Annehmen von einer Situation. Mhm. Sagen, das ist es jetzt. Mhm. Mit der arbeite ich jetzt. Mhm. Und dort nicht unbedingt immer den Drang haben, alles wollen zurechtbeugen oder sagen, ja, das muss jetzt doch jetzt so sein, ja, aber, sondern mal sagen, es ist, was es ist, ja, genau, und lass uns mit dem etwas machen und auch wenn ich scheitere, es ist, was es ist, lass uns im Moment sein, es ist, was es ist, und ich glaube, dort nehme ich, also das hat für mich mit heranschauen, mit achtsam sein, mit Annehmen von Situationen zu tun und auf der Bühne wie mit dem arbeiten, was man halt hat. Und wenn ich jetzt in einem Maestro zum Beispiel mit einem Spieler in einer Lightning Round bin und denke, ja, den kann ich gar nicht. Oder, ich weiß gar, wie mache ich jetzt das mit dieser Person? Es ist, was es ist. Und wenn wir nachher 5 Punkte bekommen, es ist, was es ist. Wenn wir nachher 2 Punkte bekommen, es ist, was es ist, um mit dem weiterzugehen. Und ich glaube, dass, wie das das Bestmögliche mit dem machen, was man halt hat. Mhm. Und das Bestmögliche heisst für mich, ist mehr eine Einstellung dazu. Gar nicht jetzt eine Suche nach dem Optimum, sondern einfach sagen, hey, ja, das, was kann ich jetzt mit diesen Zutaten kochen, machen, tun.
Genau. Mhm. Und das geht natürlich auch weit über das, über die Show, über die Szene im Maestro hinaus, oder? Mhm. Das ist in einem Seminar, in einem Kurs ist es genau dasselbe. Mhm. Es ist, was es ist, mit den Leuten, die jetzt da sind, an dem Ort, wo du jetzt gerade bist. Mhm. Und immer wieder zu versuchen, aus jeder Situation das Beste herauszuholen.
Mhm. Und wir müssen so viel adaptieren. Mhm. Und wenn wir dann die ganze Zeit würden sagen, ja, aber jetzt habe ich doch das und das geplant und so muss doch jetzt gehen und jetzt, da komme ich in so eine Spannung rein, wo ich das kann mal sein, die Frustration ist ja nicht schlecht, dann muss ich noch lernen. Und gleichzeitig, wir haben Teilnehmer, zum Teil, die sind vielleicht herausfordernd, und dann das zu sagen, ja, okay, let's see what we can do. Und das ist auch spannend.
Ich bin sehr gespannt, wie dieser Teil des Gesprächs, ob der in meiner Frage wieder aufkommt. Bin ich sehr gespannt, wie das miteinander korreliert. Mhm. Aber bevor wir zu meiner Frage kommen, kommen wir zur letzten Frage aus dem biografischen Teil. Niki, was würdest du wohl machen, wenn du nicht beim An und für sich arbeiten würdest und Impro machen würdest? Was würdest du jetzt mit deinem Leben machen?
Ja, du hast ja eingangs erwähnt, ich habe so eine Lehrerausbildung gemacht. Ich habe ja auf dem Job als Sekundarlehrer geschafft. Vielleicht würde ich so in so einem Bereich noch sein. Vielleicht aber auch in einem Bereich, wo es um, also was mich interessiert, ist grundsätzlich so der Kontakt zu Menschen, mit Menschen, um Menschen zu arbeiten. Ich bin nicht der, der vermutlich würde in so einem Kämmerli für sich allein eine neue Application programmieren. Gut, ich mache das vermutlich auch im Team. Aber wie so, ich glaube, das wäre so die Richtung. Und ich glaube, es hat sehr viel mit Leute weiterbringen zu tun. Ich glaube, das interessiert mich. Und kreativ darf es natürlich auch sein. Ich meine, ich habe ja auch auf meinem Weg Entscheidungen gefällt oder der Weg hat auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht zum Beispiel klassischer Schauspieler geworden bin. Und das wäre vielleicht auch noch möglich gewesen, in einem anderen Kontext, in einer anderen Entscheidung in dem Moment. Und ich glaube sicher in einem kreativen Bereich mit Menschen. Gestalterisch ist auch cool. Vielleicht würde ich auch im HR arbeiten, von einer Versicherung. Ich sage jetzt auch irgendetwas. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich sehe mich ja selber sehr als Generalist, wo viele Sachen eigentlich gern macht. Und du, wer weiß?
Also der Herr Hegele vom HR, ja, das genau, kann ich mir noch überhaupt nicht vorstellen. Ja, aber
wer weiß.
Die Vorstellung ist spannend.
Ja, die machen auch so Sachen wie mir zum Teil. Also so interne Weiterbildungen, wo irgendwie du deine Mitarbeiter unterstützen, wäre durchaus eine Option.
Ja. Ich werde es heute Nacht in meinen Träumen wohl drin sehen, wenn ich zum Mitarbeitergespräch bei Herrn Hegel vom HR eingeladen werde. Mit dieser Vorstellung und mit diesem Gedanken und damit, dass wir sehr froh sind, dass Niki nicht den klassischen Schauspielpfad gegangen ist, wer die Geschichte hören möchte, kann ihn gerne mal darauf ansprechen, möchten wir gerne den biografischen Teil beenden und kommen zum zweiten Block, Geralds Frage. Niki, du hast es gerade schon angedeutet. Du warst Sekundarlehrer in einer Sekundarschule in Kloten. Notabene in der Sekundarschule, in der Björn in die Schule gegangen ist. Du warst sogar der Klassenlehrer von Björn Bongartz. Ich glaube, er, wenn ich mich erinnere, war er in deiner ersten Klasse, wo du Klassenlehrer warst. Und du hast diesen Pfad ja verlassen. Ich habe dich ja noch kennengelernt als Sekundarschullehrer und habe, glaube ich, auch mal eine Aufführung von deiner Theatergruppe gesehen in Kloten. Was mich interessieren würde, weil das habe ich noch nie mit jemandem besprochen, wo siehst du die Parallelitäten zwischen dem Job als Sekundarlehrer und dem des Improvisateurs? Was haben die gemeinsam? Was können die zwei voneinander lernen? Und was könnten die zwei voneinander lernen, wenn sie sich besser zuhören würden?
Mir hat der Improvisateur, so wie wir ihn zumindest definieren, oder wie wir ein Leben besteht, ja uns verschiedene Teile. Und einerseits tun wir ja die Impro auf die Bühne bringen und selber spielen und andererseits tun wir ja die Impro auch vermitteln, sei es jetzt direkt als Kunstform für ebenfalls auf die Bühne zu kommen oder eben in angewandter Form, wo es darum geht, mit Impro andere Skills zu lernen. Ich glaube, der Teil, wo es darum geht, Leute zu coachen, zu unterstützen, die Leute in ihrem Weg sozusagen ihnen helfen, etwas zu lernen. Ich glaube, dort ist natürlich sehr viel Parallelität da. Das ist eigentlich das Gleiche, was man dann auch in der Schule macht. Der Bühnenteil, auch da, ich glaube, da haben wir natürlich Sachen, wenn du vor einer Klasse anstehst, dann kannst du schon das Gefühl haben, du kannst mit deinem präparierten Programm kommen und das einfach durchziehen. Je nach Stufe, wo du unterrichtest, geht das vielleicht auch. Wenn du vielleicht auf universitärer Stufe sagst, ja, ich bin jetzt Professor in der Richtung, dann tue ich meine Vorlesung halt und dann ist es wirklich einfach eine Vorlesung und dann lasse ich mich vielleicht weniger beeinflussen von dem, was passiert. Wohingegen in einer Schule, je nach Klassengefüge, du hast keine Chance, dort einfach weiterzumachen, wenn es jetzt andere Sachen gibt, die wichtiger sind. Und da hast du natürlich, jetzt, wo ich unterrichtet habe ich natürlich auch Schülerinnen und Schüler gehabt mit zum Teil Schwierigkeiten im Lernen und mit Schulerfahrungen, die nicht nur positiv gewesen sind, und auch natürlich mit einem Rucksack, den sie von daheim mitgebracht haben. Und dort hast du reagieren oder darauf eingehen und mit dem arbeiten, was dann halt gekommen ist von den Schülerinnen und Schülern. Und dort hat es natürlich Improvisationsskills gebraucht. Neben dem Fachlichen, neben dem Didaktischen, neben dem Methodischen muss natürlich dort unbedingt auch wissen, wie gehe ich mit so etwas um. Und das ist dann das Zwischenmenschliche, das Soziale. Und das ist beim Impro, glaube ich, auch sehr wichtig. Also das sind so, ist auch eine grosse Parallele. Ich glaube, was könnt ihr voneinander lernen? Also ich wünschte mir manchmal, die Lehrpersonen hätten mehr Mut, um eben sich zuzugestehen, dann zu agieren. Ich glaube, es gibt ganz viele solche. Es ist aber auch schwierig in dem Setting, wo sie sind.
Warum?
Ja, ich glaube, da haben sie, also es gibt viel äußere Zwänge halt. Wie muss es sein? Was ist der Lehrplan? Was ist das System? Was müssen sie mit den Klassen erreichen? Was sagt vielleicht eine Schulleitung? Was muss passieren? Was sagt überhaupt der Lehrplan? Und was ist dann vielleicht in dem Schulhaus auch gang und gäbe? Und wie möchte ich selber? Und was habe ich für Schülerinnen und Schüler? Also es sind ganz viele Faktoren und Eltern, die noch hinten dran sind, die auch etwas wollen. Und du bist dort dazwischendrin. Und dort ist manchmal so, dass du kannst nicht einfach machen. Du bist sehr vielen Faktoren und unterliegst diesen Faktoren, wo du musst irgendwie gerecht werden. Und das macht es auch schwierig. Und da ziehe ich auch den Hut von all denen, die das jetzt machen und auch lang machen, weil es ist wirklich ein Job mit einer grossen Anforderung. Ich denke, dort drin kann man auch gleich noch mit der Haltung arbeiten. Und ich glaube, die Haltung von der Improvisation hilft dort, dass man vielleicht positiver bleiben kann, nicht Störungen als nur rein negativ anschaut, sondern mehr einfach auch sagt, hey, was ist denn jetzt, wenn da eine Störung passiert? Aha, das ist noch interessant. Und woher kommt das her? Wie kann ich mit dem umgehen? Und die Störungen können von Schülerinnen und Schülern kommen, aber die können natürlich auch vom System herkommen. Und was kann ich beeinflussen und was nicht? Und ich glaube, die Haltung, die du selber damit hast, das ist das, was du beeinflussen kannst. Alles andere eigentlich nicht. Mhm. Die Haltung kannst du sogar ein Stück weit kontrollieren, aber das ist, was passiert von außen, dort musst du wieder damit können umgehen. Und dort, glaube ich, ist das Impro-Mindset hilfreich, was jetzt die Lehrpersonen könnten mitnehmen.
Glaubst du, dass LehrerInnen, die lange in dem Beruf sind, dass die das haben, oder glaubst du, dass die das eher verlieren?
Ich glaube, da gibt es beides. Also es gibt Leute, die es dann... Es ist ja immer so, wenn du etwas mal ein paar Jahre gemacht hast, dann kannst du vielleicht das Gefühl bekommen, dass du jetzt weißt, wie es geht. Mhm. Und das Gute und so auch so ein bisschen, was auch vielleicht ein bisschen Demut lehrt beim Lehrerjob, ist, dass du ja immer wieder neue Schülerinnen und Schüler hast, wo du das beibringst und durch das irgendwie dann gar nicht geht, dass du immer genau gleich das machst. Ich glaube, die Zeiten sind wie vorbei. Also darum, sie müssen das haben, ein Stück weit. Also du kannst nicht mehr einfach reproduzieren. Mhm. Aber natürlich, eben, wenn du es lange machst, dann kommst du vielleicht irgendwann und denkst, das habe ich immer schon so gemacht, so funktioniert es. Mhm. Und dann kannst du entweder ganz stur werden, mhm, oder es gibt dann auch Leute, die sagen, je länger sie es machen, desto mehr wissen sie, mhm, es gibt eigentlich kein Rezept und ich, mhm, muss eigentlich mit meiner Erfahrung spielen und aus der Intuition, und die gibt es natürlich auch. Und ich habe eigentlich beides auch schon erlebt.
Ist denn eine Unterschied, die mir, also wenn ich darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, da steckt viel Parallelitäten drin, dass der Job, den du mit der SchülerIn zusammen machst, dass das eine gewisse Nähe zum Improvisateur hat. Mit einem Unterschied, den du ja auch schon angesprochen hast, du hast das Lernziel. Mhm. Und du schuldest das irgendwie dem Kind und dem System, an das Ziel ranzukommen. Als großen Unterschied zu uns als ImprovisateurIn, wo wir vielleicht sagen können, Hauptsache, die Leute haben was gelernt oder sie hatten Spaß, aber das kann man ja in der Schule nicht sagen. Ja, sie hat ja etwas gelernt, einfach, sie muss ja das lernen, was im Lehrplan steht. Mhm. Wie war für dich damit der Umgang oder wie siehst du da die Schwierigkeit auch rein, genau das zu leben, was du gerade gesagt hast? Flexibilität, Reaktivität, wenn am Ende ein Ergebnis, ein vordefiniertes Ergebnis stehen soll. Mhm.
Ja, es nimmt mich Wunder, weil ich habe in 3 Klassenzeug sozusagen, plus noch so ein Jahr, habe ich so knapp, so gut 10 Jahre unterrichtet und dort habe ich Impro auch schon gemacht, aber ich würde mega gerne mal nochmal zurückgehen, einfach für so einen Moment. Also ich würde gerne nochmal, wir können mit dem heutigen Wissen nochmal zurückgehen in dem Moment, wo ich Lehrer gewesen bin und in die gleiche Situation zu wissen, wie würde ich reagieren heutzutage als Lehrperson. Ich glaube, ich bin mit Impro eben flexibler geworden, anpassungsfähig und ich glaube, ich wäre ein bisschen weniger, ich bin jetzt auch nicht per se streng gewesen, aber schon auch, aber irgendwie so mit mir selber streng oder mit den Schülern so, hey, so möchte ich es und das muss jetzt genau so sein und so und ich glaube, da wäre ich jetzt glaube ich ein bisschen ergebnisoffener, aber ich weiss, das geht eben, darum würde ich es gerne erleben, weil ich finde es so schwierig, um es einschätzen, könnte ich das oder würde ich verzweifeln? Ich könnte mir alles vorstellen, alle Ausgänge von ich würde mich gar nicht anpassen, bis ich wäre viel besser in dem, was ich früher noch gemacht habe. I don't know. Ich möchte das eben nur mal so ganz kurz erleben können, weil zurück im Moment möchte ich lieber nicht. Auch wenn es, glaube ich, gut wäre im Sinne von der Dienst an der Gesellschaft, weil wir einfach zu wenig Leute haben, die das machen momentan. Und das ist schade.
Gut, aber dann würde ich jetzt eine kurze ketzerische Frage stellen. Weg vom Lehrerding, glaubst du, dass deine Arbeit, die du jetzt machst, glaubst du, dass die ein Dienst an der Gesellschaft ist? Glaubst du, Improvisateur zu sein, ist ein Dienst an der Gesellschaft oder ist das...
Voll. Also ich glaube auch, das ist ein Dienst an der Gesellschaft. Der ist halt nicht ein staatlich geförderter Dienst. Der ist nicht etwas, wo der Staat sagt, das müssen wir haben und das müssen wir jetzt auch zahlen und das kostet auch viel Geld. Sondern es ist eine private Initiative, wo wir uns selber auf die Fahne schreiben, wir machen mit dem einen Unterschied. Und ich glaube fest an, dass das so ist. Ich glaube, mit dem, was wir unterrichten, lehren und auf der Bühne auch zeigen, können wir einen positiven Effekt erzielen. Okay. Da bin ich ganz fest überzeugt. Ja, von dem her, darum mache ich das auch. Ich glaube, das ist schon einer von der Purpose, wenn man von Purpose hat, warum mache ich etwas? Ich glaube, das ist schon auch ein Ansporn für mich, zum ein bisschen etwas zu verändern.
Für alle, die bis hierher zugehört haben, wenn ihr Erfahrungen als LehrerIn habt oder mit der Schule im Bezug steht, schreibt uns auch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, Impro in der Schule bewegt hat oder bewegen könnte. Oder wie ihr in dem Schulbetrieb mit Improvisation umgehen würdet. Wir sind nicht selten in Schulen. Da komme ich gerade zu meiner nächsten Frage. Du warst ja der Leiter Engagement und warst, wenn mich nicht alles täuscht, auch derjenige, der es geschafft hat, nach einigen Jahren, wir wollen es jetzt nicht mal Kampf nennen, nennen wir es doch mal Lobbyierung, das Improvisationstheater vom An und für sich in den Katalog Schule und Kultur aufgenommen wurde und somit in Schulhäusern im Kanton Zürich Workshops und Shows stattfinden könnte. Niki, warum war dir das so wichtig? Weil du hast das, ich gab ein paar Rückschläge gegeben auf dem Weg dahin. Mhm.
Ja, ich finde, das genau, ich finde, für die Schülerinnen und Schüler ist es ein cooler Skill, um das auch selber machen können, weil ich das Gefühl habe, so Improvisation, je früher dass man lernt, können mit Situationen umgehen, zu adaptieren, flexibel zu sein, spielfreudig hergehen, desto einfacher ist es später. Und ich finde, darum ist es etwas sehr Tolles, was wir in die Schulhäuser reinbringen können, im Workshop-Kontext. Und im Show-Kontext, wo wir ja als erstes reingekommen sind, ist es einfach eine sehr schöne interaktive Unterhaltung, wo die Schülerinnen und Schüler wirklich auch gehört werden. Also wir machen ja wirklich, was sie uns vorschlagen. Und wir versuchen mit dem etwas auf die Bühne zu bringen. Und es heisst nicht ein Theaterstück, das vorgeschrieben ist zu einem bestimmten Thema, was ich da nicht schmälern. Das ist mega toll. Nein. Das ist super und das sind tolle Inszenierungen. Ich glaube, unseres ist einfach wirklich sehr maßgeschneidert. Und das habe ich immer cool gefunden, das mehr Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen. Und darum habe ich das dort mehr wirklich, habe ich das auch unbedingt wollen. Und zum Glück dann geschafft, dass das irgendwann kann stattfinden kann, mit ein bisschen Glück und dann auch mit ein bisschen Nachdrucken. Und ja, dann habe ich dann irgendwann können bei jemandem so einen Vorzeige-Workshop auch machen und dann haben dann die Verantwortlichen auch gefunden, hey, ist cool, mal, das nehmen wir auf. Und seitdem machen wir das, jetzt schon seit einigen Jahren.
Ja, wir machen das viel, ne?
Ja, sehr,
in vielen Schulen.
Ja.
Und es ist auch ein Ort, wo ich glaube, mit die spannendsten inhaltlichen Debatten geführt habe, denn ich bin auch zur Fraktion, wir tun das, was die SchülerInnen uns sagen, auch wenn es oft eine Phase gibt, wo sie, glaube ich, uns als Erwachsenen ihren Grenzen mal ausloten wollen. Also ich weiß noch, dass wir sie in der Szene gefragt haben, was soll man machen? Ich so, erschieß ihn, dann habe ich den erschossen. Mhm. Und es war sehr spannend aus meiner Erfahrung, weil ich glaube, danach war das Thema durch, danach war okay, die tun wirklich das, was wir sagen. Und danach war das Engagement der Kids war stärker, es war sinnvoller. Sie haben sich mehr darauf eingelassen, nachdem sie uns wie getestet haben, ob wir das wirklich tun. Aber ich habe danach schon noch eine längere Debatte mit der Klassenlehrerin geführt, dass ich das auch eigentlich, ich könnte nicht einfach da jemanden erschießen. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, warum denn nicht? Und ich glaube, das ist etwas, was ich an den Shows für Kinder so spannend finde, ist, man darf sie dort wirklich ernst nehmen. Mhm. Man spielt weder zu ihnen hoch noch zu ihnen runter, sondern die ImprovisateurInnen auf der Bühne, wenn sie es gut machen, die spielen wirklich auf Augenhöhe mit ihnen. Und auch nicht aus der Perspektive, was glaube ich denn als 41-Jähriger, was ein 8-Jähriger cool findet. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich mit dem Frage- und Antwortprinzip bin, dann bin ich wirklich auf Augenhöhe mit denen. Und ich glaube, deswegen ist auch oft, wir müssen immer Autogramme geben nach den Shows, weil ich glaube, es hat halt auch wirklich das, den Kindern das Gefühl zu geben, sie haben Wirkmacht. Diese Menschen haben wirklich ernsthaft das getan, was ich gesagt habe.
Mhm. Und das ist eigentlich auch wieder das, mit dem, ich sage genau, und Prinzip wirklich zu leben, wenn sie dann einen Vorschlag geben, dass man sagt, jetzt machen wir das mal. Was auch immer, wir gehen dieser Fantasie nach und schauen, wo das herführt. Und die Neugier zu haben, wirklich sie so als ja, so sagen, ah, was bringst du jetzt? Ach, spannend, komm, das machen wir mal, schauen wir mal, was hergeht. Das finde ich persönlich auch so cool an diesen Aufführungen und auch an den Workshops. Auch wenn das aus vielerlei Hinsicht gar nicht immer einfach ist, wenn du 20 Kinder hast, wo du einen Workshop gibst und dann ist das ein Tohuwabohu und Kind oder Jugendliche und dann auch so überhaupt so Konzentration können aufrechterhalten, alles, das sind herausfordernde Sachen.
Und Kinder, die ja sich selbst noch suchen und die Angst haben, die ja dann vor dem Scheitern Doppelangst haben, ihren Peers, je nach einer Altersfrage. Ne?
Und dort siehst du sehr, sehr gut, finde ich, man merkt dort auch den Unterschied zwischen Klassen, die einen sicheren Lernrahmen haben und Klassen, die einen unsicheren Lernrahmen geschaffen haben. Und das wäre vielleicht noch aufs Lehrer das Thema Lehrer sein zurückzukommen. Ich glaube, das würde ich jetzt heute vielleicht noch auch wieder mehr darauf achten, wie kann ich einen sicheren Raum schaffen, wo man wirklich darf lernen, wo man wirklich auch darf scheitern und wo es okay ist, so zu sein, wie man ist, in dem Lernstand, wo du bist. Weil alles andere bringt dir doch gar nichts. Mhm. Ich kann ja also irgendwie an denen rumzerren und rumreissen, um sie noch anzubringen, wo sie noch nicht sind. Klar, vielleicht bei einem oder anderen funktioniert das, bei vielen funktioniert es nicht. Gerade bei den Schülerinnen und Schülern, die ich hatte, hat das nie funktioniert. Und dort dann einfach nur mal Sicherheit geben und sagen, da in diesem Rahmen können wir uns auch so zeigen, wie wir sind. Und dann kommen sie mal grundsätzlich gern. Und dann ist Lernen, glaube ich, möglich. Und vorher, ich weiß nicht, das ist dann, wenn du dich dann immer musst beweisen und so, und du ja nichts falsch darfst machen. Und das habe ich schon erlebt in jetzt so Schulhäusern, wo ich zum Beispiel mehrere Klassen gehabt habe. Hast dann das gleiche Programm mit mehreren Klassen gehabt, hast Impro, dann siehst du dann die Unterschiede, wo funktioniert das und wo nicht. Und ich glaube, das ist für mich auch ein Stück weit das Geheimnis von, wo ja, so, welche Konstellation funktioniert und wo ist vielleicht eine Lehrperson dahinter, die auf das ein bisschen schaut und wo ein bisschen weniger. Und ich möchte die Lehrpersonen nicht zu fest jetzt irgendwie verunglimpfen. Es ist ja zum Teil nicht nur, eben, es ist überhaupt nicht nur ihre Macht, es ist zum Teil auch, was die Schülerinnen mitbringen und was für schwierige Vorgeschichten sie haben. Logisch.
Was glaubst du denn, können ImprovisateurInnen von Lehrpersonen lernen? Was können wir von denen mitnehmen, um vielleicht sogar bessere ImprovisateurInnen zu werden?
Ja, ich glaube, ganz umgekehrt. Die müssen aber auch extrem offen sein, zugelassen, auch können sich präsentieren, andere motivieren, auch schwierige, sage ich jetzt mal, in einer Situation zu überleben, wo du ja als Lehrperson hast du jetzt nicht Kinder, die zu dir, also die wollen vielleicht schon, aber die werden eingeteilt, die kommen zu dir, die werden zugeteilt und es ist ein Setting, wo eine obligatorische Schule, wo Kinder kommen und du kommst die, die du hast. Und mit dem dann umzugehen und die dann motivieren und eine gute Atmosphäre zu schaffen, das ist für uns halt im Theater, sage ich mal, nicht eine Notwendigkeit, weil die Leute kommen freiwillig. Mhm. Aber es ist eine Notwendigkeit, wenn wir zum Beispiel noch in einer Firma unterwegs sind und jetzt das ein organisierter Workshop ist und Teilnehmerinnen müssen an dem dabei sein, dort erleben wir das ja zum Teil auch, dass dann Leute sagen, was machen wir jetzt da, ein bisschen improvisieren. Und dann dort dann eigentlich so die Skills von, ey, wie gehe ich mit einer Gruppe um, wie motiviere ich dich, wie gehe ich auch mit Leuten um, die vielleicht nicht unbedingt wollen. Ich glaube, das können wir sehr, sehr wohl lernen von ihnen. Und natürlich alle didaktischen Kniffs und Tricks, wo Lehrer können. Ich glaube, das ist auch für uns als Impro-Unterrichtende sehr gut.
Also glaubst du, dass die Methodik und die Didaktik und die Pädagogik, die du ja auch gelernt hast, dass das etwas ist, was uns als improvisatorische Unterrichterinnen weiterbringen würde?
Ich glaube schon, ja. Also man kann jetzt schon etwas abloben, absolut. Also nur schon, wie rhythmisiere ich etwas, wie tue ich Lehrinhalt vereinfachen, weil es sind ja komplexe Systeme, die passieren und irgendwie brechen wir es runter auf vielleicht etwas Einfaches und wie kann ich das machen, und das ist sicherlich Teil von dem, was man als Lehrperson auch in der Ausbildung hat. Also so den Unterrichtsstoff zu vermitteln oder aufzubereiten, dass er für die Gruppe, die du mit ihr schaffst, verarbeitbar ist. Und das ist ja je nach Stufen ist das dann unterschiedlich. Ist eine Frage vom Alter, bei uns ist es dann vielleicht eine Frage vom Setting, also wo sind wir? Schaffen wir jetzt mit dem obersten Management von einer Firma oder schaffen wir in einer zweiten Klasse? Wir machen mit beiden unter Umständen ja genau und Geschichten. Cool. Und dort ist auch die Frage von, wie tue ich das verpacken, dass man den Inhalt für die Menschen, je nachdem halt passend und auch verständlich vermittelt und auch den Sinn dahinter vermittelt. Mhm. Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Ich glaube, das hilft eigentlich allen. Und das ist vielleicht auch schwierig als Lehrperson. Manchmal musst du ja Sachen unterrichten, die jetzt du vielleicht selber gar nicht so weißt, wieso muss ich das jetzt machen, warum steht das jetzt noch im Lehrplan? Und dort ist es natürlich schwierig, das zu vermitteln.
Das ist vielleicht einer der Vorteile, Impro zu unterrichten, weil da passiert das, glaube ich, extrem selten. Und wenn nicht, kannst du das ja immer umschiffen mit den Themen oder mit dem Zugang, der dir wichtig ist.
Und ich glaube einfach, bei uns würde auch niemand arbeiten, der nicht hundertprozentig davon überzeugt ist. Ich glaube, da sind wir alle, die jetzt bei uns sind, da haben wir zu wenig andere Anreize, die sagen, du musst schon sehr überzeugt sein von der Sache, dass du dann auch sagst, hey, ich möchte das unbedingt machen, weil wir arbeiten viel, wir arbeiten da, also es ist schön, es ist ein super Beruf, er ist auch streng, sehr auf seine Art. Und das musst du wirklich wählen. Und ich glaube, das haben wir Leute, die das wollen. Ja.
In dem Sinne bedanken wir uns bei all den tollen Menschen, die weiter Lehrer und LehrerInnen sind.
Danke, ja.
Die auch zurück in den Beruf kehren und dafür sorgen, dass es, wie der Niki so schön gesagt hat, möglichst sichere Lernräume für Kinder gibt. Ja, damit schließen wir den zweiten Block ab und kommen zum dritten Block. Nikis Frage.
Ja gut, dann darf ich jetzt dir eine Frage stellen. Gerry, du bist ja so ein ein Visionär für die Impro. Also das weiß ich jetzt von dir, dass du ja sehr auch ja, dafür lebst, auch die Vision von Impro in die Welt rauszubringen, das auch den Leuten zu zeigen. Dort bist du ein grosser Visionär und einer, der immer schon gross gedacht hat. Und ich glaube, da, das ist sicherlich aufgrund von dem, haben wir auch viele Sachen als An und für sich dürfen erreichen, wo du mit deinen Visionen auch mitgeprägt hast. Jetzt, ich bin ja einer, der sagt, ja, Impro, das kannst du überall anwenden und so. Jetzt wüsste mich, dich so als Visionär, ist Impro, ist das grenzenlos oder gibt es Grenzen von der Impro? Und wenn ja, wo?
Wow. Ob die Impro grenzenlos ist? Also, ich bin ja auch noch Analytiker. Jetzt kommt mir gerade die Definitionsfrage, was ist denn so eine Grenze? Für treue Zuhörer des Podcasts, die wissen, jetzt kommt der Teil, wo Gerard seine Gedanken sammelt, indem er redet. Mhm. Ich glaube, es gibt inhaltliche Grenzen von dem, was in der Impro drin passieren kann. Ich glaube, das liegt an der Natur der Sache, dass für mich Improvisation in seinem Wesen Kommunikation ist. Ich könnte auch sagen Kommunikationskunst, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Impro Kunst ist. Aber in seinem Wesen ist es Kommunikation und die Kommunikation hat ihre Grenzen, weil sie sehr abhängig davon ist, in welcher Beziehung stehen die zwei PartnerInnen oder die Partner einer Kommunikation miteinander. Und deswegen würde ich sagen, wenn du auf der Bühne stehst vor Fremden, dann führst du ein Gespräch irgendwo auf dem Level von einer freundlichen Barbekanntschaft. Und mit der Zeit, mit Beziehungsaufbau können Themen, sagen wir mal, persönlicher werden. Aber ich glaube, auch dort gibt es Grenzen dessen, worüber dieses Gespräch gehen darf.
Also die Improvisation in dem Sinn. Kommunikation also auf der Bühne, die Improvisation und zwar haben für dich Grenzen, inhaltlich.
Inhaltlich, genau. Weil ich glaube, Impro auf der Bühne ist eine Kommunikation mit dem Publikum und wie jede Kommunikation hat sie ihre natürlichen Grenzen aufgrund der Beziehung. Für mich ist Beispiel, es gibt Themen, die... Das Erste, was mir einfällt, ist Missbrauch und Opferdarstellungen zeigen auf der Bühne, die ich ausklammern würde, außer ich mache es explizit, es geht darum. Mhm. Also ich würde jetzt auch nicht erwarten, in der Bar mit jemandem über die Missbrauchshistorie der Person zu sprechen, außer wir sind jetzt in der Gesprächsrunde von Missbrauchsopfern, dann ist das natürlich was anderes. Und ich glaube, dass man sich bei der Impro inhaltlich immer die Grenze ziehen muss, an welchem Stadium ist die Kommunikation und was macht diese Kommunikation Sinn und wo überfordere ich oder überfahre ich die Kommunikationspartnerin und das ist der Zuschauer hat ja nur begrenzt Mitsprache, worüber wir reden. Also es darf vielleicht mal das Wort geben, aber die Improvisateure haben viel mehr Gestaltungsmacht, worüber denn jetzt diese Kommunikation abläuft. Und deswegen müssen wir uns da, glaube ich, sehr bewusst sein, was sind da die Rahmen.
Und wenn jetzt beide Partner in der Bar sich so darauf einigen, dass dann, jetzt das Thema total darf, okay ist, dann darf alles passieren.
Dann darf, glaube ich, inhaltlich alles passieren. Also wenn dürfen ja zwei Menschen über alles miteinander reden.
Und was ist dann mit dem Publikum in dem Moment?
Ja, aber das meine ich ja. Das für mich ist das Publikum die andere Person in der Bar.
Okay.
Die Improvisateure sind die eine Person in der Bar und das Publikum ist die andere Person in der Bar. Mhm. Und das ist natürlich, weil wir reden als Kleingruppe mit einer Großgruppe, deswegen ist natürlich der Einigungsprozess ist sehr, sehr schwer. Ja, unmöglich, das ist fast unmöglich. Also ich glaube schon, dass es da mit viel Gefühl geht. Und ich glaube, das macht tolle Bühnenpräsenz und Bühnenpersönlichkeiten aus, dass sie ein sehr gutes Gespür dafür bekommen. Und auch ein Publikum hinführen können zu Themen. Ich glaube nicht, dass ernsthafte Themen in der Impro unmöglich sind. Ich glaube einfach, wie ein Gespräch, ich muss das Publikum dahin führen und jederzeit bereit sein, meine Richtung zu wechseln, wenn ich merke, das Publikum möchte heute darüber nicht reden. Das Publikum als Ganzes in seinem Gros. Mhm.
Und dann, das kann man ja nicht messen.
Das kann man nicht messen, das kann man nur fühlen. Das ist wie Kommunikation. Ich kann ja auch nicht fühlen, ob das heute der richtige Tag ist, um mit dir über, weiß ich nicht, den Tod meines Vaters zu sprechen oder nicht. Also ob das jetzt, und das ist ja auch wichtig, finde ich, in der guten Kommunikation, dass sie nicht egoistisch ist, dass sie nicht ist, ich will dir das erzählen und du musst dir das anhören, sondern das ist ja in, auch in einer guten Kommunikation, glaube ich, Gefühlsarbeit. Das ist, glaube ich, dynamisch dadurch. Ich frage mich dann, wenn ich jetzt diese schweren Bereiche, in denen menschliches Opfer und menschliches Leid dargestellt wird, haben wir jetzt mal abgehandelt. Wie ist es denn dann mit der Boshaftigkeit von Menschen? Also was ist denn mit der Darstellung von Antisemitismus, Rassismus? Jetzt nicht das persönliche Schicksal wird dargestellt, sondern die Gruppenablehnung. Mhm. Hey, ich finde, das geht. Mhm. Ich finde, das geht, solange es in einem Kontext von, das klingt jetzt pathetisch, gut gegen böse dargestellt wird. Solange du dem Bösen das Gute gegenüberstellst und solange die Hoffnung Teil davon ist. Vielleicht ist auch mein persönlicher Geschmack, ich möchte nicht in der Impro einfach nur Boshaftigkeit sehen, die hoffnungslos ist und ja, so ist die Welt wahrscheinlich zu einem großen Teil. Mhm. Oder für viele Menschen ist sie das. Das scheint mir sich ein bisschen zu ergötzen an dem Schicksal anderer, aber ich glaube, was ein Gewinn sein wird, ist Hoffnung und Handlungsfähigkeitsgeschichten zu erzählen. Und für Hoffnungs- und Handlungsfähigkeitsgeschichten ist die Darstellung der Hoffnungslosigkeit und der Handlungsunfähigkeit, glaube ich, sehr hilfreich. Ich denke da so an Filme wie Schindlers Liste, ganz Schlimmes, aber wie historisch wahr er ist, stellen wir jetzt mal in Frage, aber er zeigt natürlich, das Gute gibt es noch, auch im Schlimmsten. Oder ich glaube, La Vita e Bella in dem Konzentrationslager, der Vater mit seinem Kind, der seinem Kind im Konzentrationslager es kindergerechtes Leben bieten möchte. Ich finde, das wäre für mich, und ich glaube, in diesem Kontext finde ich die Präsentation von auch rassistischen Thesen akzeptabel. Ich finde sie inakzeptabel, um zu schockieren oder um zu provozieren oder als Selbstzweck. Aber als Zweck, um die Hoffnungslosigkeit zu zeigen, um Hoffnung zu demonstrieren, finde ich sie wertvoll. Das ist mal die inhaltliche Frage.
Also so, was man auf der Bühne so kann zeigen, ja, als inhaltlicher Natur. Ja. Das ist ja, ich habe die Frage gerade ja noch weiter
im Sinn, genau.
Wo sind jetzt Grenzen, wo kann Impro her, so wie wir es auch vermitteln, und wo ist vielleicht auch Grenzen auf dem, ja, wo man sagt, ja, dort braucht es uns nicht, oder dort ist das sogar kontraproduktiv. Gibt es das? Oder?
Ich will wieder zurückkehren, was meine Anfangsaussage war, dass ich finde, Improvisation ist Kommunikation. Und dort, wo Kommunikation stattfindet, mir fällt gerade eine Ausnahme dazu ein. Ich glaube, es gibt ein ganz grundsätzliches, ganz fundamentalen Kommunikationsregeln, die sollte man nicht improvisieren. Ich habe gerade gedacht, wenn zwei Leute miteinander morsen, würde es nichts helfen, wenn der eine neue Morsezeichen erfinden würde, weil er gerade Lust drauf hat. Das würde die Kommunikation wahrscheinlich praktisch verunmöglichen. Also dann gibt es irgendwo in der Kommunikation, braucht es eine Grundverbindlichkeit, die wir nicht improvisieren, wo wir uns stur, strikt an die Regeln halten, damit Kommunikation stattfinden kann. Aber schon, also Goethe hatte keine Rechtschreibung und hat in einem Text Worte verschiedentlich geschrieben. Würde jetzt zum Beispiel sagen, Rechtschreibung wäre schon vielleicht fast ein Schritt zu weit. Also ich finde, du brauchst dann wahrscheinlich nicht unbedingt Rechtschreibung, aber wir müssen uns darauf einigen, dass es B ungefähr so aussieht, und wir müssen uns darauf einigen, dass das Wort Baum Baum bedeutet. Sonst geht's nicht. Also dennoch glaube ich, überall, wo Kommunikation zutage tritt, außer an der fundamentalen Übertragung von Informationen, also Buchstaben, Zeichen, Worte. Dort, glaube ich, ist die Improvisation grenzenlos.
Sprache jetzt. Es gibt ja dann, also meine Kommunikation kann ja auch stattfinden im ganz nonverbalen Bereich, oder? Dort sind wir ja auch. Also das ist ja Impro
sehr wichtig. Aber da sind wir notgedrungen am Improvisieren. Also da können wir, wir haben keine echte Normierung. Oder du kannst nicht lächeln, wie ich lächle. Ich kann, das ist ja das ganz Spannende, die Interpretation von nonverbalen oder paraverbalen Symbolen, das ist ja geübtes Raten, würde ich sagen. Also du lernst irgendwann, wie in der Regel Sachen Bedeutung haben, aber sie haben nicht die Bedeutung, lächeln heißt das, wie es B, es ist B, es ist B. Vielleicht B und P, je nachdem, weil du den Laut kennst. Aber ich glaube, dort, wo Kommunikation stattfindet, ist Improvisation hilfreich, weil Kommunikation, wie du ja auch gerade vielleicht schon angedeutet hast, ist immer ungenau. Und weil es ungenau ist, ist es so hilfreich, anzunehmen, was gerade gesagt wurde oder was du glaubst, gesagt zu haben, zu akzeptieren, dass man selbst in seiner Kommunikation fehlerhaft sein kann und dass der andere gar nicht das gemeint hat, was er oder sie gesagt hat. Und da steckt dann neben dem Es ist, wie es ist drin, dass aus meiner Sicht der Improvisation das grundsätzlich Wohlwollende. Ich gehe nicht davon aus, dass du ein Arschloch bist und ich gehe nicht davon aus, dass du das falsch sagen wolltest. Ich versuche, dich zu verstehen. Und nicht, ich versuche, dich misszuverstehen. Und ich glaube, überall, wo Kommunikation ist, ist die Impro hilfreich. Ich glaube, es gibt aber Dinge, Orte, die nicht kommunikativ sind. Und wo Improvisation nicht im Endprodukt dabei sein sollte. Wenn du eine Brücke baust, ich glaube, ist Improvisation wieder super hilfreich im Lernprozess und im Innovationsprozess. Dort ja. Wenn du aber dann wirklich die Autobahnbrücke baust, erwarte ich, dass du die so baust, wie du es schon 20 Mal gemacht hast und 20 Mal in deinem Testlabor gemerkt hast, so bleibt sie bestehen. Wie gehe ich da mit Unvorhergesehenem beim Bauen der Brücke um?
Das hat es ja, glaube ich, immer, wenn gebaut wird, gibt es irgendwelche unvorhersehbare Sachen. Also das gehört mir ja oft von
ja. Und dann würde ich aber wieder, wäre mein erster Gedanke, wähle aus funktionierenden, aus Erfahrung funktionierenden Methoden aus. Also ich glaube immer dann, wenn die grundsätzlichen Infrastrukturteile kommen, also eben die Buchstaben, die Straßen, das, worauf sich alle gleichermaßen verlassen können müssen, dann glaube ich, ist die Improvisation im Bereich des Lernens und des Innovierens davon sehr hilfreich, aber nicht wirklich im Umsetzen. Mhm. Immer dann, wenn Kommunikation ist, glaube ich, ist es sehr hilfreich und das war eine Lektion, die mein Vater mir gemacht hat, der war Chirurg und der war überhaupt kein Improvisateur von seinem Naturell aus, aber der hat auch mal gesagt, im Zweifelsfall, wenn es blutet, fängst du an zu schneiden, fängst du an zu nähen. Es ist besser, etwas zu tun und eventuell das Leben zu retten, als nichts zu tun und dem Menschen beim Sterben zuzugucken. Mhm. Und ich glaube, das ist dann die Handlungsfähigkeitsaspekt der Impro. Und das ist halt in Action. Und da, wo ich glaube, dass es nicht passt, ist beim Bau der Brücke. Das ist nicht in Action. Das ist vielleicht, wenn die Brücke am Einstürzen ist, dann improvisiere wie blöd und besser was machen, als nichts zu machen. Ja, und deswegen fasziniert mich ja schon immer diese Verhältnis zwischen Rahmen, welche Rahmen braucht Improvisation und welcher Inhalt entsteht in den Rahmen. Und ich glaube, dass es in den Rahmen zur Improvisation gibt es Teile, wo die Improvisation nicht hilfreich ist.
Gibt es dann rahmenlose Improvisation? Also grenzenlos in dem Sinne. Das ist ja dann die Grenze, wo man so hat, der Rahmen rundherum. Und man kann sagen, da haben wir jetzt einfach keinen Rahmen, alles ist möglich. Alles.
Ich glaube, das ist, also natürlich gibt es das, das gibt es. Die Frage ist, ist es sinnvoll? Und was ist der Sinn? Der Sinn ist halt in der Aufführung, Leute zu unterhalten, im Unterrichten, Leuten was zu vermitteln. Beim Brückenbauen ist es eine Brücke zu bauen. Mhm. Ich glaube, dass komplett rahmenlose Improvisation höchstens ein Mittel zum Selbstzweck ist. Man macht es, um es zu tun. Aber ich glaube, dass solange es einen zielgerichteten Anteil gibt, glaube ich nicht an die rahmenlose Improvisation. Du?
Ja, ich glaube, es ist eine interessante Erfahrung. Ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt möglich ist, weil wir uns ja die Rahmen auch immer wieder selber kreieren auf eine Art, durch das, dass man irgendwo etwas definiert und dann sofort eigentlich einen Rahmen kreiert durch das. Und das ist auch natürlich interessant. Und was ich da vorher gesagt hast, im Sinn von, ja, wir gehen ja auf Bühne zum Unterhalten.
Ja.
Irgendeiner Form. Ich glaube, das machen wir da im Theater, im Zollhaus. Schon, das ist da unser Ziel, eine Unterhaltung, was auch immer das heisst, in welche Richtung, mhm. ob man lacht oder ob man sich berühren lässt, aber es ist eine Form von Unterhaltung. Und ich glaube, dort ist der, der Rahmen natürlich schon wichtig, ich glaube, so zum Ausloten, oder? Und das finde ich jetzt noch spannend. Wo ist die Grenze? Wo siehst du Grenzen? Und wo können wir eigentlich Impro noch weiter denken, als jetzt einfach nur, weil ich glaube, eine Gefahr ist, wenn wir erfahren, jetzt, und das immer wieder beim Lehrthema von vorher, wenn ich erfahre, so funktioniert etwas und so machen wir es, dass du dann eigentlich in den Rahmen oder das Format eigentlich ständig wiederholst. Voll. Und wie dann nicht mehr an der Grenze gehst, schauen, was gibt es dann noch dort draussen, wo interessant ist, um unsere Impro auch weiterzuentwickeln.
Ich glaube, dass da ein wichtiger Gedanke dazu ist für mich, ist, dass unsere Impro oder die Wahrnehmung oder die Erfahrung, sei es als Kurs oder als Teilnehmer, als Showbesucherin, die ist nicht in einem luftleeren Raum, sondern die Menschen schauen unsere Shows, die auch Netflix schauen, die auch eine Vorstellung davon haben, was das Theater ist, die auch schon frühere Shows gesehen haben. Und in diesem Kontext erfahren sie das. Weil alles, was du siehst, packt dein Gehirn ja einfach in einen Kontext ein und versteht es dadurch, dass es vergleicht mit dem, was es schon weiß. Das können wir nicht außer Acht lassen. Wir können ja einfach sagen, wir singulär sprengen jetzt den Rahmen und gehen an Orte, wo noch keiner war und haben dann aber ein Publikum, das Sachen anders gelernt oder erfahren hat wahrzunehmen. Ich glaube, dass sich diese Grenze verschiebt sich. Das ist nicht statisch. Also wenn wir die Popmusik hören, mit der du und ich schon aufgewachsen sind und wie sie sich heute ins noch rhythmischere oft verwandelt hat, das ist für uns heute relativ normal und so wird Musik unterhalten wahrgenommen. Und das war vor 200 Jahren, wäre das undenkbar gewesen. Keiner wäre auf die Idee gekommen, so viel Schlagzeug überhaupt einzubauen. Das war melodisch geprägt. Und heute schlafen wir fast ein, wenn wir eine Symphonie hören müssen, weil uns fehlt der Rhythmus, der uns wach hält, der uns da im Rhythmus hält. Also ich glaube, dass sich diese Grenzen werden mit der Zeit erweitert oder ausgelöst oder vielleicht sogar verschoben, weil ich glaube nicht, dass es erweitert ist. Ich weiß nicht, wie viele von uns noch einfach so eine vierstündige Wagner-Oper gucken könnten oder ein Shakespeare-Stück gucken könnten, was in ihrer Zeit nichts weiter als Unterhaltung war. Das, was wir heute als Hochkunst verstehen, war damals pure Unterhaltung. Und ich glaube, deswegen verschiebt sich das schon. Ich glaube einfach, wir können das nicht außerhalb eines gesellschaftlichen Kontextes. Und man kann es schon machen. Es gibt schon dann die Pioniere, die es machen. Klar. Auch Prince war seiner Zeit voraus als Musiker und.
Ist das nicht? Du hast ja vorhin gesagt, Improvisation ist nicht unbedingt Kunst. Aber Kunst, wie ich das verstehe, tut sich ja schon auch mit diesen Grenzen auseinandersetzen und auch geht auch also Grenzen an, wo es jetzt eben den Zuschauer auch zum Denken anregt oder etwas anregt, wo eben nicht einfach im, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz, ist mir vielleicht zu abstrakt in dem Moment oder eine Performance, wo vielleicht mehr einen Eindruck hinterlässt, wo ich aber noch nicht so genau kann einordnen kann, was das jetzt ist und wo das auch nicht intentioniert ist. Und ist meine Frage, also warum ist, du hast gesagt, bist du nicht sicher, ob Impro eine Kunstform ist? Ja. Und wenn es eine Kunstform wäre, müsste man dann nicht einfach auch teilweise an die Grenzen noch mehr herangehen?
Ja.
Oder sie überschreiten sogar?
Ich glaube, eine Kunstform bedarf eines Kunstwerks. Ich habe mich viel mit der Frage auseinandergesetzt und ich habe noch nicht viele Leute getroffen, die dieselbe Meinung haben wie ich. Aber ich glaube, Kunst ist der Akt, ein kommunikatives Werk zu erschaffen. Das kann physisch oder nicht physisch sein. Das mit Betrachtern kommuniziert. Und das in einer, ich glaube sogar auf einer nicht intellektuellen Ebene Kommunikation darstellt. Und ich glaube, dass Dinge, die flüchtig einmalig sind und auch noch ohne Intention primär sind, wie die Impro beides ist, es wird nicht wiederholt, nicht mal ansatzweise ähnlich und es ist ohne Absicht, also die vier Spieler und die SpielerInnen haben sich nicht darauf geeinigt, das ist, was wir kommunizieren wollen, sondern es ist das Produkt von einem gewissen Zufall.
Also ich tue da ein bisschen, ich
das tendiere, würde ich,
ich tendiere, um da gerade widersprechen.
Ja,
ich bin. Ich glaube, wir haben ja, also das wissen ja unsere Zuhörerinnen und Hörer vielleicht nicht, aber wir haben ja künstlerische Intentionen, die wir so verfolgen, wenn wir jetzt das Format auf die Bühne bringen und sagen, es ist gar nicht absichtslos. Es hat ja seine Dinge. Und ich glaube, das,
ja,
was du sagst vorher, trifft für mich ja zu.
Aber die Absicht ist ja auf so einer Metaebene. Die Absicht ist ja, wir wollen eine unterhaltsame Impro-Show erzeugen, in der das Publikum Heat erlebt und machen das über die Form von Kurzform, während sich zwei Teams gegeneinander battlen. Ich hoffe, ich habe die künstlerische Intention von Theatersport einigermaßen richtig zusammengefasst. Die hat keine inhaltliche, das ist eine Erfahrungsabsicht, das ist keine kommunikative Absicht. Mhm. Und ich glaube, das Kunstwerk muss in einer Form gegenüber nicht der aller Menschen gegenüber kommunizieren zu einem Thema. Und das muss gewollt sein von dem Künstler, in welche Richtung diese Kommunikation geht. Ich gebe das Beispiel. Ich glaube, ein blaues Bild in einem Rahmen mit dem Titel Ohne Namen würde ich nicht als Kunstwerk akzeptieren. Ich finde, es ist so weit der Absichtslosigkeit anheilt, dass es alles heißen kann und damit heißt es gar nichts mehr. Es hat keine Absicht in sich mehr, sondern es ist komplett, kann alles bedeuten, und ich glaube, Sachen, die alles bedeuten, bedeuten nichts. Das würde ich nicht akzeptieren. Also
das heißt, was wir machen, ist im Prinzip ein blaues Bild anlegen und sagen, das hat keinen Namen. Wann du das jetzt, das wäre jetzt sozusagen.
Nein, das ist ein Beispiel für etwas, was ich nie als Kunstwerk akzeptieren würde. Ich würde sagen, was wir machen, ist, wir versprechen dir eine Erfahrung.
Mhm.
Punkt. Und es hat ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Bild jetzt verhebt oder ob mir das irgendwann um die Ohren fliegt, es hat ein bisschen was von einer Massage oder einem Spa-Tag oder einer Sauna. Vielleicht ist eine Sauna ein gutes Ding. Wir versprechen dir, du wirst ein bisschen schwitzen, danach springst du ins Wasser, fühlst dich ein bisschen besser und that's it. Jetzt, ob du das jetzt als gesund erachtest oder nicht, oder ob dir das entspannt, ist komplett deins. Das ist dir, aber wir versprechen dir eine Erfahrung. Und ob du aus dieser Erfahrung, ob du in die Sauna gehst und dort die Erleuchtung findest, okay, do that. Das ist, aber dafür ist die Sauna nicht per se gedacht. Und ich glaube, so ist es auch mit uns. Du kannst bei uns in einer Show lebensverändernde Gedanken haben. Voll. Und du kannst sagen, so habe ich das noch nie gesehen oder was auch immer. Fair enough, das will ich niemandem abstreiten. Aber ich glaube, was wir machen, ist, wir bieten Erfahrungen. Und wir bieten in Kursen Werkzeuge, um Kommunikation zu verbessern. Und vielleicht Kreativität zu verbessern. Und ich würde ein Kunstwerk, nochmal zu einer Definition, dass ich glaube, Kunst ist die Erschaffung eines Kunstwerks, und es braucht eine Künstlerin hinten dran, das kann auch eine Gruppe sein, es muss nicht ein Individuum sein, die mit Bewusstsein dieses Werk schaffen, um Kommunikation herzustellen. Ich glaube, dass das mit der reinen Erfahrung der Unterhaltung nicht wirklich funktioniert. Und ich glaube, das bedarf den Kompositionsprozess. Es bedarf den, was wollen wir erreichen? Wie erreichen wir das? Es kann ja performative Kunst sein. Ich habe nichts gegen performative Kunst. Aber es muss gewollt sein und es muss bewusst daran gearbeitet werden, dass die Message rüberkommt. Deswegen glaube ich nicht wirklich, dass wir Kunst machen. Ich glaube, wir üben ein ganz tolles, ganz wichtiges Handwerk aus.
Spannend, ich bin überhaupt nicht der Meinung, aber ich finde es interessant, wie du das jetzt ausdeutschst. Ich habe das Gefühl, ich sehe das absolut, dass man je nach Format und Ding, wo man macht, das total auch versuchen, genau dort reinzusetzen, eine Message reinzutun oder zumindest
einen Denkanstoss
zu geben über etwas. Also ich nehme jetzt Beispiel, nehmen wir das Thema, wo wir von Harry Oli übernommen haben, Böse. Oder eine Auseinandersetzung mit der Thematik von Böse und mit dem Spiel an der Grenze von so moralischen Entscheidungen.
Ja.
Ich finde, dort haben wir Impro als Mittel genommen, um so etwas darzustellen, wo Leute im Publikum instantan haben können darüber befinden und über so ihre eigene moralische Wert, ihren eigenen moralischen Wert, können gerade auch direkt abstimmen. Also wir hatten dort so Abstimmungsgeräte, wo man können sagen, mol, das ist für mich noch im grünen Bereich, da nicht mehr. Und das ist im roten Bereich. Und da haben die Leute wirklich können mitdenken, haben sich auch Gedanken angefangen darüber gemacht, ist das für mich noch in Ordnung? Und wir haben sozusagen angefangen, wie eine moralische Debatte oder über ein unterhaltsames Produkt in Gang zu setzen. Und ich glaube, wir tun etwa mal noch, wenn wir gerade thematisch arbeiten, und da haben wir auch, also auch im Engagementbereich, finde ich, tun wir extrem anstoßen und tun dort thematisch darüber nachdenken und arbeiten durch das eine künstlerische Auseinandersetzung mit einem Thema. Und die ist zum Teil, das kann einem ein Maestro passieren, wo reiner Kunst, also wo dann man Sachen anstoßt, und im Maestro ist es vielleicht nicht intentioniert, dass man das Thema anstoßt. Jetzt sind Themen ja frei. Und in thematischen Unterhaltungen ist es eben mehr so. Und jetzt sehe ich, hat es natürlich genau das.
Aber jetzt bei aller Liebe, so sehr ich dazu stehe, dass wir Böse auf die Bühne gebracht haben, wenn das das Ziel ist, warum improvisieren wir dann das Böse? Warum schreiben wir nicht und arbeiten diese moralischen Konflikte aus und arbeiten diese Figuren aus, die glaubwürdig immer wieder in die Frage kommen. Jetzt eben, es hieß ja mal Impro im Stile von Breaking Bad. Das ist natürlich, also die Feingliedrigkeit der Schritte und alles, was man aufbereitet, um dann diese Entscheidung fällen zu können und um dem Publikum zu erklären, es gibt außergewöhnliche Umstände, warum Menschen sich so entscheiden, und wir können es alle nachvollziehen, warum sollte ich das improvisieren?
Das ist ganz einfach zu beantworten. Ich hatte das gerade beantwortet.
Weil
das
ist nämlich mega einfach. Zu faul war, das
nein,
zu schreiben?
Nein, gar nicht. Weil wir ja dem Publikum die Macht geben, zu bestimmen, wann ist das Format, das wir mit ihnen spielen, wann ist das fertig?
Aber das ging das doch auch geschrieben. Also, ihr könnt auch geschrieben das bis zum Ende schreiben und es wird einfach dann abgebrochen.
Und das geht ja dann weiter. Und das ist ja spannend. Man tut ja dann nicht, man hört ja dann nicht auf, sondern wir haben ja im Prinzip angeleitet im Format, dass das im Prinzip nach einer Geschichte anfängt, und ich kann im Prinzip nach 5 Minuten kann das Publikum sagen, das ist jetzt moralisch, haben wir da jetzt gerade über die Stränge geschlagen. Wir hören da auf, beziehungsweise die Geschichte beenden und haben gefunden, hey, da sind wir jetzt an die Grenze und weit darüber hinaus. Und dann aus dem heraus kreieren wir eine neue Geschichte, und die Idee ist immer wieder, die Grenzen auszuloten. Und der Impro-Approach ermöglicht uns eben, wir können sagen, ja, wo ist dann die Grenze von dem Publikum an dem Abend, wo sind die, und wo ist das vielleicht mit einem ganz anderen Publikum, wäre das Gleiche, wäre total anders rausgekommen. Und ich glaube, dort ist das eben die Macht von der Improvisation, dass man es zeigen kann.
Ich verstehe noch nicht ganz, warum das improvisiert sein muss. Also du kannst ja auch diese Szene immer wieder spielen, und du brichst sie einfach dann ab, wenn das Publikum sagt, jetzt ist es der rote Bereich. Mhm. Warum muss denn diese Szene jedes Mal an jedem Abend eine neue Szene sein? Und wäre es nicht sogar viel spannender, wenn wir erfahren würden, welches Publikum, wo sind die moralischen Grenzen für dieses Publikum? Und was ja dann erst vergleichbar wird, wenn sie eigentlich dasselbe sehen.
Selbstverständlich. Das könnte man jetzt so machen, könnte man das so auslegen. Ich glaube aber, das ist für jetzt das, was wir dort intentioniert haben, eben, dass man nachher auch, das ist jetzt sehr detailliert über das Format, muss man jetzt vielleicht sagen, aber dass dort wir ja auch aus den Geschichten, die wir gespielt haben, dann Spin-offs kreiert haben. Das heisst, andere Figuren, die dort drin vorgekommen sind, man dann aus denen die nächste Geschichte kreiert hat. Also jede Figur hat potenziell können seine eigene Geschichte und sein eigenes Breaking Bad können erleben. Und das ist natürlich dann mit Impro natürlich viel cooler zum Kreieren. Und es bringt ja gleich die moralische Dilemmata auf die Bühne und die Leute zum Denken. Und ich glaube, das ist jetzt einfach, wir machen es jetzt so, und ich glaube, man hat es mit dem Impro auch können sehr gut auf dieser Grenze spielen, weil du immer möchtest können ein bisschen anpassen, wenn du eben gemerkt hast, und das ist das, wo der grosse Unterschied ist, wenn wir gesehen haben auf dem Live-Chart, dass jetzt das Publikum eher in den roten Bereich tendiert, hat man eben auch können auf das reagieren und sagen, ah, jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück, jetzt tun wir vielleicht, der Protagonist oder die Protagonistin tut sich wieder ein bisschen umentscheiden oder macht vielleicht mal wieder eine Entscheidung, wo eben auf dieser Grenze bleibt, dass man dieser Figur auch, wie lang kann ich eigentlich Empathie mit der? Und das ist, finde ich, mega spannend. Ich glaube, Impro ist ein mega gutes Mittel, um das zu machen. Ich sehe, was du sagst, natürlich auch.
Ich glaube, ich teile deine Aussage, dass Impro ein fantastisches Mittel ist, um so mit bösen Themen zu unterhalten und immer an der Grenze zu sein. Ich glaube, dass das einfach meinem, ja dann doch irgendwo auf manchen Gebieten perfektionistischen Wesen einheimlegt, dass es sagen würde, aber wenn du Kunst machen willst, dann würde ich das optimieren und ich glaube, dass die Improvisation, dass ich glaube, eigentlich genau finde ich, dass für mich ist gute Kunst, ist Zeit- und Ortgebundene Kommunikation. Es ist, also, sie ist losgelöst aus Zeit und Ort. Sie ist Kommunikation, die immer oder fast immer und fast überall unabhängig funktioniert. Und deswegen wird sie universell. In dem Beispiel fällt mir jetzt einfach der Schimmelreiter ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, der Erlkönig, der Schimmelreiter, Entschuldigung, der Erlkönig. Mein Vater, und siehst du nicht dort, Erlenkönig an dem finsteren Ort. Die Ballade über einen Vater, der versucht, seinen Sohn zu retten und es nicht schafft. Und das Tod eines Kindes in einer Ballade aufbereitet wird. Ich glaube, dass das ist ein Werk aus meiner Perspektive, das wird für wahrscheinlich alle Zeiten überall Menschen mit dieser Thematik auseinandersetzen und bewegen lassen. Das macht es für mich zu einem Kunstwerk. Und ich glaube, dass etwas, was so an Ort und Zeit und Kontext gebunden ist, ist für mich eher Kommunikation als Kunst. Und für mich ich erhöhe vielleicht auch den Kunstbegriff viel zu hoch. Ich weiß, ich habe noch nicht so viele Leute getroffen, die meine Meinung unterstützen und die das tun. Gerald@firsi.ch, lass uns zusammenkommen und den Kunstbegriff neu definieren. Für mich ist Kunst Kommunikation entkörperlicht. Das ist es für mich. Und das glaube ich, für mich ist Impro einfach richtig gute Kommunikation und eine Stufe. Jetzt habe ich schon fast göttliche Bilder. Kunst ist Gott und also Impro ist menschlich.
Dann sind wir so bei der Grenze für dich jetzt eigentlich auch von Improvisation, dass sie nämlich sich dort abgrenzt oder abgrenzt von der Kunst, von deinem Kunstbegriff ein Stück weit. Ja?
Dass da, Improvisation ist dort, wo es halt gegenwärtig, zeitlich, örtlich gegenwärtig ist, dort findet Impro statt. Und Sachen, vielleicht ist das absolut richtig, Nick, vielleicht ist das auch genau die Brücke. Weil die Brücke ist nicht zeitlich unabhängig. Die Brücke ist immer zeitlich, die ist immer da, die muss morgen, immer morgen. Und Impro ist dort, wo es gegenwärtig, jetzt in dem Moment ist. Da ist meine Grenze der Impro, zumindest für heute.
Super, das ist sehr, sehr spannend gewesen. Danke vielmals, dass du mir deine Grenzen aufgezeigt hast. Wenn ihr anderer Meinung sind, könnt ihr natürlich auch gerald@firsi.ch könnt ihr auch noch schreiben und könnt die Diskussion weiterführen. Sicher interessant.
Wow. Was ein letzter Abschnitt, das ist der längste Abschnitt, den wir bisher in der gesamten Impro-Lounge One-on-One aufgezeichnet haben. Damit sind wir am Schluss dieses Podcasts angekommen und wir hoffen, dass ihr bis hierher zugehört habt und dass ihr diese verschiedenen artigen Diskussionen von Biografie über Lehrer und Impro hin zu dem abstrakten Begriff, wo sind die Grenzen der Improvisation und der Kunst, zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr daran Freude gehabt habt. An dieser Stelle vielen Dank an Dani Giger für die Musik in diesem Podcast und Valentina Scheiwiller für die konzeptionelle Hilfe. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine der wöchentlich erscheinenden Folgen und dass ihr auch mal in unsere anderen Podcasts reinhört. Folgt uns doch auf Social Media oder bei WhatsApp, um noch viel mehr über das An und für sich zu erfahren. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch zur nächsten Folge mit dabei seid. Das war's mit der heutigen Impro-Lounge mit Niki Hegele. Niki, vielen Dank.
Danke auch.
Und euch noch einen ganz schönen restlichen Tag. Ade.